Es sind nicht nur Wünsche, die wir jetzt am Anfang des neuen Jahres einander geben, sondern das sind Zusprüche, dass wir einander das sagen können. Wir beginnen nicht nur diesen Gottesdienst, sondern dieses neue Jahr im Namen Jesu. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt her von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir wollen dieses neue Jahr mit einem Loblied beginnen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. 234, die ersten drei Verse. Beten. Herr Jesus Christus, wir sind Menschen der Sorge. Und da kann sich heute Morgen so viel einschleichen, dass wir mit Zweifel und mit schweren Gedanken in dieses neue Jahr sehen. Und dann nicht zur Kenntnis nehmen, dass es ein Jahr unter deiner Führung sein soll. Und dass du der Herr bist, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Herr, verzeih uns unseren Unglauben, unser sorgendes Reden, wo wir doch mit unserer kleinen Kraft so wenig erreichen. Wir wollen dir danken für all das, was du uns im zurückliegenden Jahr geschenkt hast. Und wir danken dir jetzt an diesem Morgen, dass deine Gnade uns wieder ganz neu gilt. Dass du uns dessen gewiss machen willst, dass wir an deiner Hand in dieses neue Jahr hineingehen dürfen. Und dass uns nichts und niemand von dir wegreißen kann. Herr, rede jetzt heute Morgen mit uns, mit jedem von uns, dass wir deine Stimme vernehmen und uns von dir führen lassen. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Ich lese aus Johannes 10. Da sagt Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir haben gestern Abend schon Verse von diesem Lied "Nun lasst uns gehen und treten" gesungen. Wir wollen jetzt vom Lied 42 die Verse 10 bis 14 singen. Wir haben jetzt einen Monat lang die Perikopen, die Bibelabschnitte, über die in unserem ganzen Württemberger Land gepredigt wird. Sie können sie im Anhang des Gesangbuches mitlesen. Es sind nicht überall die gleichen Nummerierungen. Bei mir ist es Seite 229 in der vierten Reihe am Neujahrstag, die alttestamentliche Lektion, immer der zweite Bibeltext in dieser dritten und vierten Reihe. Josua 1, Vers 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ist das Mittelmeer. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Herr, jetzt hilf uns auch, dass wir dieses große Wort recht verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben eine schöne Jahreslosung zum Anfang dieses neuen Jahres und ich sah eine Grafik, die wollte ich Ihnen heute doch gerade mitbringen und vorführen. Eine Grafik, die dieses Wort zum Anfang des neuen Jahres richtig ausdrückt. Wunderbar. Danke, das geht gut. In diesem Wirrwarr der Straßen, die hier oben abgebildet sind, wird angedeutet, dass es darum geht, dass man den Weg findet, den einen Weg, der zum Ziel führt. Ich erschrecke immer wieder, wenn hier bei uns eine Notiz in der Zeitung, wenigen Tagen, wo ein Stuttgarter auf der falschen Seite der Autobahn, ich glaube 28 Kilometer, entlang gebraust ist und offenbar überhaupt nicht merkt, dass er auf der falschen Straßenseite fährt, weil er an einer Stelle ein Wegzeichen überfahren hat. Und dann war er ganz glücklich. Ich bin da auf der geraden Straße und sie ist doch so gut asphaltiert und das läuft so. An einer Stelle ein Wegzeichen, nicht verstanden. Weise mir, Herr, deinen Weg. Am Anfang dieses neuen Jahres müssen wir nicht über Äcker mit Gummistiefeln marschieren, sondern unser Gott hat eine Straße für uns bereit in diesem Jahr 1976. Für jeden von uns einen Weg, den man gehen kann. Einen klaren, ordentlichen, sichtbaren Weg. Nur die Frage ist, ob wir diesen Weg entdecken, ob wir diesen Weg finden. Wir wollen am Anfang dieses neuen Jahres nicht so tun, als ob das eine ungewisse Sache wäre. Ich habe etwas dagegen, wenn wir am neuen Jahr so beten, ach Herr, hilf uns doch und gib uns einen Weg und führ uns doch heraus. Unser Gott hat einen Weg. Der Weg steht schon fest für jeden von uns. Sein Weg ist schon klar. Die Frage ist nur, ob wir ihn finden. Die Frage ist nur, ob wir es hören und ob wir uns führen lassen. Und ob dieser Gott in diesem Jahr uns seinen Weg zeigen kann. Ich möchte nach unserem Predigttext zwei Fragen stellen, die sich von dort her ergeben. Wollen wir alles auf eine Karte setzen? Dieser Josua stand vor einer ganz schwierigen Aufgabe. Mose war tot. Ich kann mir das staatspolitisch nicht vorstellen, wie dieser Josua diese Aufgabe übernehmen wollte, dieses Volk Israel überhaupt zu führen. Wenn Sie schon einmal eine Aufgabe hatten, ein paar Leute zusammenzuhalten, dann wissen Sie, wie jeder in eine andere Richtung will. Wie kann ein Josua ohne einen Beamtenapparat, ohne eine demokratische Verwaltungsform, ohne eine monarchische Ordnung oder irgendetwas dieses Volk denn richtig führen? Wie soll er sie denn überhaupt zusammenhalten können? Und dann war dies militärisch sowieso eine unsinnige Sache, in dieses Land der gerüsteten Hethiter einzuwandern, überall diese Stadtstaaten, Königtümer mit ihren großen Armeen und mit ihren best ausgerüsteten Soldaten dort. Und er kommt aus der Wüste mit seinen Leuten und möchte dieses Land in Besitz nehmen. Diese Aufgabe ist mit dem Kopf und mit dem Verstand nicht zu begreifen. Wissen Sie, wenn es nur darum geht, dass man sich bequem aufs alten Teil setzt im neuen Jahr, das hat Gott ganz bestimmt mit Ihnen nie vor. Auch mit keinem von uns, wie alt er auch ist. Sondern unser Gott hat immer große Aufgaben, auf die wir von uns aus gar nie kommen würden. Und man vernimmt das erst, wenn man im Wort Gottes liest, wie unser Gott immer weltweit denkt. Das ist doch wichtig, dass von uns etwas für die Weltmission geschieht, dass von uns etwas für die Diakonie geschieht. Und nicht bloß ein paar Geldstücke oder ein Scheine oder was das nun ist, sondern dass unser Gott sein Reich ausbreiten kann in dieser Welt. Unser Gott will in diesem Jahr 1976 in unserer Stadt etwas Großes wirken durch sein Volk. Wir wissen und verfolgen das, wie in so einem Jahr Terrorgruppen oder politische Bewegungen, die Landschaft zeichnen, und das nehmen wir ganz selbstverständlich, dass eine Handvoll Leute, die entschlossen sind, etwas Gewaltiges zu tun, ein Verbrechen zu tun, dass die das machen können. Was meinen Sie eigentlich, wenn ein paar Christen am Anfang des Jahres 1976 wieder den Ruf ihres Gottes hören würden? Unser Gott hat doch erst Macht und Gewalt. Wie würde das unsere Welt zeichnen? Wie würde das unsere Geschichte zeichnen? Es gibt viele Christen, die trösten sich damit und sagen, das Ende steht nahe bevor. Dann umso mehr. Dann umso mehr, dann wollen wir in diesen uns verbleibenden Jahren noch etwas Großes wirken im Namen unseres Herrn. Deshalb hat er seine Herrschaft über diese Welt angefangen und ausgebreitet. Weil er wirklich an dieser Welt interessiert ist. Und jetzt ist die Frage, ob wir diesen Ruf hören. Mir gefällt das immer wieder, wenn ich bei Christen beobachte, dass sie sich Aufgaben verpflichtet wissen, wo die anderen nur den Kopf schütteln können. Wie jetzt neulich unser Missionar Brinkmann aus Südtansania uns besuchte und erzählte, dass sie dort unten einen dieser jung bekehrten Frelimo-Flüchtlinge, dieser Makonde-Leute, hinübergeschickt hätten über den Ruvuma. In einer Zeit, als man von Mosambik nur hört, dass die schwarzen Prediger gefoltert werden, dass die Kirchen geschlossen sind, dass mehrere Christen umgekommen sind, dann nimmt man einen der jungen Bekehrten und sagt, geh du zurück in dein Vaterland und verkündige das Evangelium. Wie soll der denn das fertigbringen? Das ist doch ein sicherer Todeskandidat. So habe ich sofort zu Missionar Brinkmann gesagt. Er sagt, in Jesu Namen ist er losgezogen, fröhlich. Und er weiß, dass sein Dienst nicht vergeht in dem Herrn. Sind nicht alle großen Dienste für das Reich Gottes so begonnen worden? Ich denke daran, wie die Reformation von Anfang bis Ende eine verlorene Sache war, wenn man nach den Mächtigen fragte. Wo war denn da die Unterstützung? Und da waren Menschen, die sagten, und wir müssen die Wahrheit weitertragen und wir können nicht schweigen. Sie haben gar keine große Konzeption gehabt, sondern sie fühlten sich wie Josua gebunden an den Auftrag. Glauben Sie doch nicht, dass es einen Christen geben kann, dem der Herr nicht eine ganz wichtige Aufgabe zuweisen. Dass wir diese Aufgabe leisten können, das hängt einzig und allein daran, dass er sagt, ich bin mit dir. Und er bindet sich an diesen Josua. Wenn sie immer wieder sagen, aber ich kann doch nicht und ich tauge nicht, dann sind sie nur eingebildet. Lassen Sie sich das sagen. Es geht doch nicht auf unsere Gaben hin und auf unsere Fähigkeiten hin. Was soll denn dieses entschuldigende Ausreden immer, dass wir sagen, aber ich kann es doch nicht so geschickt. Hat Gott uns denn gebraucht wegen unserer Redegaben oder wegen unserer Treue oder wegen unserer Ehrlichkeit oder wegen unserer Wahrheit oder wegen unserer körperlichen Schönheit? Das ist doch nicht Gottes Plan gewesen, sondern er hat sich an diesen Josua gebunden, weil er sagt, ich bin mit dir. Und wenn irgendwo in diesem Land unter dem Dienst des Josua eine Tür aufgeht, und wenn sich das Wort des Herrn erfüllt, dann liegt das nicht an den Gaben des Josua, sondern liegt das an der Treue dieses Herrn. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, will ich auch mit dir sein. Sie brauchen in ihren Gebeten nicht Gott zu betteln. Er soll mit ihnen gehen. Gott hat sich festgelegt. Es ist jetzt nur noch die Frage, ob wir wollen. Ob wir es auf diese Karte setzen wollen und sagen, du willst und ich will jetzt auch. Ich schlage in deine Hand ein. Das war eine Entscheidung, die noch offen stand für den Josua. Und er hat sich entschlossen, es nicht nur zu wagen, sondern diesen sicheren Zuspruch seines Herrn aufzunehmen und sich dieser Aufgabe zu stellen und loszuziehen, im Namen seines Herrn. Ich wollte jetzt Beispiele erzählen. Mir ist noch eindrücklich, was wir neulich in unserem Seniorendienstag behandelt haben, wie dieser William Booth als ein Kaufmannslehrling von seinen Mitchristen seiner Kirche verlacht wurde, wie sie ihn versucht haben, auf die Seite zu drücken und gedacht haben, der bringt bloß ein Durcheinander. Und wie es eigentlich erst Ruhe gab, wie er sich von seiner Kirche getrennt hat, weil sie ihn ausgeschlossen haben. Und deshalb kam es zur Gründung einer neuen Konfession der Heilsarmee. Und dann war er endlich frei. Nur seine Frau Catherine ging mit ihm. Hat gesagt, geh den Weg. Und dann ist er hinausgezogen auf die Straßen und Plätze und hat gewusst, dass es kein Laster, keine Gottlosigkeit, keine Entfremdung in dieser Welt gibt, in die nicht die Macht Jesu eindringen kann. Und dass es keine dunklen Bezirke gibt, nicht mal in den Elendsquartieren Londons, wo man nicht das Reich unseres Herrn ausbreiten kann. Und als einmal seine Mitarbeiter zurückkamen, blutig geschlagen, dann hat er gelacht und die waren ganz verwundert und dachten, warum lacht er uns jetzt noch aus, wo wir doch so viel Schmerzen haben? Dann sagte er, jetzt möchte ich euch fotografieren lassen. So seid ihr die richtige Armee des Herrn. So seid ihr die Sendboten, die hineingehen in diese Welt. Wo man nicht mehr denkt, das sind Kerle, sondern wo man sagt, was sind das für schwache und erbärmliche und unbedeutende Leute? Ich denke an die Boten Jesu, die angefangen haben, sein Reich auszubreiten. Ein Apostel Paulus, der ein körperlich geschundener Mann war. Sie können in jeder gegründeten Gemeinde des Paulus nachweisen, dass überall Zwietracht und Zank entstand. Er hat nirgendwo die Freude erlebt, dass man harmonisch miteinander sich ums Wort Gottes versammelt. Er hat nirgendwo erlebt, dass nicht Sektenprediger mitten in die Gemeinde eingedrungen sind. Es war im Grund alles so enttäuschend. Es waren auch gar nicht große Zahlen von Menschen, die zum Glauben kamen. Aber dieser Paulus hat das Wort gesagt, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt. Dieser Paulus hat vom Sieg gesprochen, obwohl er im Grunde ein Schiffbrüchiger in seinem Dienst war. Wir können doch unser Denken nicht am Erfolg ausrichten als Christen. Das tut mir weh, wenn unter Christen so viel vom Experiment gesprochen wird. Wir haben ja gar keinen Beweis, wann ein Experiment gelungen ist. Wenn viele Menschen kamen, wenn wir die Anerkennung der Welt bekommen, Die großen Diener Jesu sind losgezogen und haben Misserfolg um Misserfolg gehabt, aber sie wussten, dass ihr Leben nicht vergeblich war und ihr Dienst nicht vergeblich war, weil es im Namen Jesu getan war, der sich verbürgt hat, ich bin bei dir. Ich habe Ihnen früher einmal von Eva von Thiele Winkler erzählt, die ihre große diakonische Arbeit begann. Und wie da gleich am Anfang ein schrecklicher Todesunfall stand, wie einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter, der, als sie nach einer Reise zurückkam, noch geschwind die Mühle ölen wollte, dieses große Windrad, und wie die Eva von Thiele Winkler heimkommt, von der Bahn abgeholt wird, denkt sie, was ist denn das? Und da hat es diesen Mann in diesen Windrädern mitgerissen gehabt. Da hat jeder von uns gesagt, jetzt gebt doch das Werk auf, das ist doch ein deutlicher Fingerzeig, dass Gott nicht will. Sie hat gewusst, er ist bei mir. Haben Sie diesen Mut im neuen Jahr, sich Aufgaben zu unterziehen, wo Sie keinen Erfolg sehen, aber die Sie wagen im Namen des Herrn, der Tote lebendig machen kann. Und deshalb haben wir um uns Menschen, die wir nicht abschreiben können, sondern wir wissen, in Jesu Namen schulden wir ihnen dieses Zeugnis und diesen Dienst. Ich frage Sie, wollen wir alles auf eine Karte setzen, auf die eine Karte, dass er, der Herr, sagt, ich bin mit dir? Zweite Frage, die ich Ihnen noch stellen will, wer soll bestimmen in diesem neuen Jahr? Wer soll bestimmen? Nicht, dass wir Gott herbetteln müssten, geh du mit uns, er ist da. Morgen früh, heute Nachmittag und in 4 Wochen, er ist da. Es gibt keinen, der nicht diese ausgestreckte Hand unseres Herrn fassen kann. Aber nehmen Sie nur einmal dieses Bild dieses Mannes, der auf der Autobahn in die falsche Straßenseite einbiegt. Die einzige Unsicherheit ist, ob wir diesen Weg gehen, den er uns führen will. Sie können Jesus nicht überall in der Welt finden, das ist nicht wahr. Wir haben schon neulich davon gesprochen, dass das eine Irrlehre ist, wenn man sagt, überall ist Gott. Wenn ich einen Weg gehe, den mir Gott verboten hat, dann ist er nicht mehr da. Wenn ich diesen Weg beharrlich weitergehe, auch im Jahr 1976, dann ist er nicht da. Und wir müssen uns darüber klären. Wer auf der falschen Seite der Straße fährt oder an der falschen Stelle abbiegt, der hat diesen Weg verlassen. Und das ist hier in diesem Wort an Josua klargelegt. Ich bin da, sagt der Herr. Mein Weg ist klar. Ich biete das an. Ich bekräftige noch einmal die Verheißung an die Väter. Die Frage ist, gehst du mit mir? Weiche nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Das muss man am Anfang des Jahres 1976 klar sagen. Wenn wir mit unserem Kopf unsere Dinge weiter fortführen, dann ist der Herr nicht da. Und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Unser Herr hat uns deutlich in seinem Wort gesagt, was gut ist und was nicht gut ist. Wo er uns segnet und wo er uns verflucht. Und dieses Wort gilt. Ich erschrecke immer wieder, wie Christen sich um den Segen Gottes bringen, indem sie an einer kleinen Sache festhalten, zu der Gott Nein sagt. Wir haben alle hier irgendwo ein Stück, wo wir wieder das klare Wort unseres Gottes an einem Kompromiss festhalten. Und deshalb haben wir auch im Jahr 1976 Jesus nicht. Dann kommen diese komischen Gebete, Herr, geh doch mit mir, Herr, bleib doch da, Herr, sei doch da. Er ist nicht da. Sie können reden, solange Sie wollen, er ist nicht da. Das ist eine Frage des Gehorsams. Und wir kommen um dieses Wort nicht herum. Die Gebote Gottes sind gültig. Und Jesus hat nie ein Jota oder ein Komma an diesen Geboten Gottes aufgelöst. Während einer unserer Autostraßen durch die Randbalken, durch diese Pfosten an der Seite hinüberfährt über die Böschung, muss ich nicht wundern, wenn er nachher im Schlamm stecken bleibt. Er hat die Straße verlassen. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das bedeutet für uns ein sehr schwieriges Fragen. Was ist des Herrn Wille? Haben Sie überhaupt Freunde um sich her, die Sie beraten können? Ich glaube nicht einmal, dass ein Christ allein für sich klar Gottes Willen erkennen kann. Dazu braucht er die Beratung. Wir nennen das mit diesem Wort Seelsorge. Sie können auch Beratung dazu sagen. Haben Sie jemand, der Sie in schwierigen Entscheidungen berät, ob Sie so wirklich das Ja Gottes haben? Ob das nach der Schrift wirklich möglich ist, was wir uns so leicht einreden? Nun wollte ich wieder Sie an Beispiele großer Männer erinnern, die im Namen Gottes etwas ausgerichtet haben. Ich erinnere noch einmal an die Reformationszeit, als Martin Luther 1521 im Reichstag zu Worms vorgeladen wurde und dort vor dem Kaiser erscheinen musste. Dann hat er sich ja noch einmal eine Bedenkzeit ausgebeten, wo er diese Bücher noch einmal prüfen wollte. Und dann wurde er noch einmal vorgeladen und hat dann diese Antwort ohne Hörner und Zähne gegeben. Und als er dann dort diese Antwort gegeben hatte, ging er hinaus und hat gerufen: Ich bin hindurch. Obwohl genau an dieser Stelle die Reichsacht begann. Er hätte eigentlich rufen müssen: Jetzt hat's mich erwischt. Jetzt bin ich verloren. Jetzt haben die Mächtigen der Welt sich gegen mich gestellt. Luther hat genau umgekehrt gerufen: Jetzt bin ich hindurch. Die Zeit vorher, die war schwierig, wo er nicht wissen konnte, was ist richtig. Soll ich einen Kompromiss machen? Soll ich nicht doch noch versuchen, noch einmal alles umzudrehen, oder vielleicht irre ich doch? Als er wusste, ich muss alles auf eine Karte setzen, dann war er ruhig. Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr 1976 diese klare Linie, die Sie erkennen: Wo muss ich gehorsam sein? Meinem Herrn. Oder unser württembergischer Bekenner Johann Jakob Moser, der als Landschaftskonsulent gerufen wurde, Rektor der Universität Frankfurt an der Oder war, als ein Rechtsgelehrter ohnegleichen, der dann versuchte, seine schwierige Aufgabe zu lösen, indem er hier mit seinem Landesherrn Kompromisse machte. Er konnte in seinem Staatsamt ja gar nicht anders leben. Aber er wusste ganz genau, die Kompromisse, die ich hier mache, sind nicht mehr mit der Wahrheit vereinbar. Und dann kam er an diesen Punkt, wo er vor seinen Herzog hintreten konnte und sagen konnte: Nein, ich unterschreibe nicht. Dass 5 Jahre Festungshaft kamen, war weniger schlimm als die Zweideutigkeit vorher. Das ist befreiend, denn in dem Augenblick, wo ich den klaren Weg gehe, gleich was ich verliere, weiß ich, jetzt bin ich auf dem Weg des Herrn. Gott rät hier dem Josua: Lass dieses Buch, dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Dann gilt das von dir, dass man sagen kann: Sei getrost und unverzagt. Nicht Gott ist das große Fragezeichen, nicht der Herr ist das große Fragezeichen im neuen Jahr. Am Anfang dieses neuen Jahres steht Jesus, der Herr, ihr Herr. Und er fragt sie: Wollen Sie alles auf seine Karte setzen? Und er fragt sie: Darf er bestimmen? Wollen Sie sich von ihm führen lassen? Dann gilt das: Sei getrost und unverzagt. Dann gilt es, dass es Ihnen gelingen wird. Und in diesem Sinn dann ein gesegnetes neues Jahr. Amen. Nun wollen wir auch das Lied singen: Jesus soll die Losung sein. 43, die Verse 1, 3 und 4. und beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese feste und gewisse Zusage. Vergib uns das Unrecht des Zweifels. Das ist eine böse Sünde, dass wir deinem Wort nicht trauen, dass wir dir nicht glauben, dass wir machen, als sei dein Wort ungewiss, unwahr, zweideutig, wo du das doch so fest geschworen hast, wo es so viele Menschen vor uns bestätigt gefunden haben. Herr, wir bekennen das, dass wir oft nur unseren Ungehorsam damit abdecken wollen, dass wir unsere eigenen Wege, die wir dickköpfig gehen, vor dir entschuldigen wollen. Herr, vergib uns das. Und so soll am Anfang des Jahres die Umkehr stehen, dass wir neu deine Hand ergreifen. Zeige jedem von uns die Aufgaben, die du bereit hast. Und mach uns deine Macht ganz groß, wie wir es wagen können, alles auf deine Karte zu setzen. Und wie wir so in diesem neuen Jahr Großes erreichen dürfen für dich und deine Sache. Wir wollen dich jetzt auch für all die bitten, die nicht unter uns sein können, die zu Hause angebunden sind, weil sie schwer krank sind, weil sie alt sind. Geh du zu ihnen und grüße sie am Anfang dieses neuen Jahres und zeige ihnen, dass du ihr Leben reich und groß machen kannst, weil man mit dir über Mauern springen kann. Und weil du unserem Leben Weite gibst, auch wenn wir einen äußerlich kleinen Raum haben. Wir danken dir, dass das am Anfang des neuen Jahres steht und dass wir an deiner Hand weitergehen dürfen, Schritt um Schritt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch miteinander 409 singen, diesen einen Vers 409. Wir haben am Sonntag unseren Gottesdienst um 9:30 Uhr am Erscheinungsfest mit Predigt und vor der Predigt wird eine Mitarbeiterin des Kinderwerks Lima, die gerade hier ist und Sonntage versteckt in unserem Gottesdienst saß, ein kurzes Wort von ein paar Minuten sagen und erzählen von dieser Arbeit drüben. Am 11. Januar haben wir unser Missionsmatinee, zu dem ich auch heute schon einladen will, weil das auch ein Stück Gemeinschaft ist, wenn wir dann ein schlichtes Essen miteinander einnehmen, weil uns das dann verbindet mit den Wycliffe-Bibelübersetzern dieser weiten weltweiten Arbeit Sprachforschung und Bibelübersetzung in 700 Sprachen gegenwärtig. Am 4. Januar um 17 Uhr hatten wir diesen Vortrag mit Dr. Kato geplant und wir sind betroffen, wie uns Gott das aus der Hand genommen hat. Dr. Kato ist tödlich verunglückt im Alter von 39 Jahren. Wir konnten nun erreichen, dass der Vizepräsident des WEK, des weltweiten Evangelisationskreuzzugs, einer internationalen Missionsvereinigung aus Indonesien, Stephanus Damaris, sprechen wird. Außerdem wird mein Bruder, der sehr eng mit Dr. Kato befreundet war, seine Gedanken vortragen. Sie haben in Nairobi sehr viel miteinander jetzt noch Gemeinschaft gehabt und ein Buch von Dr. Kato ist eben erschienen, in dem er seine wichtigen Gedanken in Englisch niedergelegt hat. Am 4. Januar um 17 Uhr, wir haben diese Zettel zur Erinnerung noch an den Ausgängen aufliegen. Ich habe einen Brief bekommen von Dr. Kilgus aus Pakistan. Das ist am 17.12. abgesandt gewesen, auf Weihnachten bezogen. Ich darf Ihnen doch ein paar Worte vorlesen, weil wir das Opfer heute gleich am Anfang des neuen Jahres für diese Arbeit nehmen wollen. Hier bereiten sich unsere einheimischen Geschwister gerade auf ein Drama vor. Ein Weihnachtsspiel, in dem eine Entscheidung für Christus im Mittelpunkt steht. Vor dem Krankenhaus wird ein Zelt aufgebaut, damit sie alle kommen können. Unsere Patienten in ihren Betten, ihre Angehörigen und wer immer sonst noch Interesse an einem Drama, so nennen sie es, hat. Daneben ist eine Einladung an ehemalige Patienten ergangen, die während ihres Hierseins angesprochen waren, die uns in ihre Dörfer eingeladen haben, die im Herzen halboffen oder offen zu Christus sich bekannt haben oder irgendwo auf dem Weg dorthin sind. Auch für sie soll das Weihnachtsspiel Freude und Ermutigung sein und eine Zeit der Gemeinschaft bieten. Wie wir Weihnachten feiern werden, wir wissen es noch nicht. Manches deutsche Mitbringsel wird uns an daheim erinnern. Unsere pakistanischen, amerikanischen und schwedischen Geschwister werden vielleicht einige andere Elemente mit hereinbringen. Von den Liedern bis zu den Süßigkeiten und für viele weitere Programmvariationen werden natürlich unsere Patienten sorgen. Der Anlass ist da, der König ist gekommen, der Gerechte und der Helfer. Wir haben in vielen großen und kleinen Dingen im vergangenen Jahr seine Hilfe erfahren und wir sehen, wie er hier in Pakistan lebendig ist. Man möchte gerne mit Interesse, mehr Interesse sehen, mehr Frucht. Aber Weihnachten ist ja nicht nur ein geschichtliches Ereignis, sondern vielmehr Verheißung und Hoffnung für Einzelne, für Gemeinden, für die Welt. In dieser Hoffnung grüßen wir euch zu Weihnachten und zum neuen Jahr, eure Thekla und Hans-Martin Kilgus. Dafür ist also heute unser Opfer für diesen Dienst draußen in Kalandarabad in Pakistan. Und nun wollen wir unter dem Segen unseres Herrn in dieses neue Jahr hineingehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.